brauche ich immer von mir. Gehört das zum Infektionsschutzkonzept, dass die Tür offen bleibt, oder? Ja, okay. Dann lassen wir es offen. Nee, geht. Ich habe eine Jacke mitgenommen. Ja, guten Morgen. So langsam. Er passt ganz gut zu dem, was Heinz schon gesagt hat gerade. Ich dachte an ein paar Verse aus Matthäus 11. Und wir lesen aber das ganze Kapitel erstmal. Das ganze Kapitel Matthäus 11. Weil das ein relativ langes Kapitel ist, lese ich erstmal eine flüssigere Übersetzung und gehe nachher auf die Einzelheiten ein. Matthäus 11. Als Jesus seinen 12 Jüngern diese Anweisungen gegeben und seine Rede beendet hatte, zog er weiter, um in den Städten Galiläas zu lehren und Gottes gute Botschaft zu verkünden. Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen: Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab ihnen zur Antwort: Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu nennen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Als die Männer wieder gegangen waren, wandte sich Jesus an die Menge und fing an, zu ihnen über Johannes zu sprechen. Was wolltet ihr euch eigentlich ansehen, als ihr zu ihm in die Wüste hinausgingt? Fragte er sie. Ein Schilfrohr, das sich im Wind hin und her bewegt? Nein? Was wolltet ihr denn sonst dort draußen sehen? Einen Mann in feiner Kleidung? Ihr wisst doch, die feingekleideten Leute sind in den Palästen der Könige zu finden. Was wolltet ihr also sehen, als ihr hinausgingt? Einen Propheten? Ja, sage ich euch, ihr habt einen Propheten gesehen und noch mehr als das. Johannes ist der, über den es in der Schrift heißt: Ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird dir vorangehen und dein Wegbereiter sein. Ich sage euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer. Und doch ist selbst der Geringste im Himmelreich größer als er. Von der Zeit an, als Johannes der Täufer aufgetreten ist, bis zum heutigen Tag, wird das mit dem Himmelreich Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz kündigten das Himmelreich an, bis Johannes kam. Und wenn ihr es gelten lassen wollt, er ist Elia, dessen Kommen vorausgesagt ist. Wer Ohren hat, der höre. Mit wem soll ich die Menschen dieser Generation vergleichen? Sie sind wie Kinder, die auf dem Marktplatz sitzen und ihren Spielgefährten zurufen: Wir haben euch auf der Flöte lustige Lieder gespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder angestimmt und ihr habt nicht getrauert. So ist es doch. Johannes ist gekommen, hat gefastet und keinen Wein getrunken und schon hat es geheißen, er ist von einem bösen Geist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt wie jedermann und da heißt es, was für ein Schlemmer und Säufer, dieser Freund der Zolleinnehmer und Sünder. Und doch hat die Weisheit Gottes recht. Das zeigt sich an dem, was sie bewirkt. Dann ging Jesus mit den Städten ins Gericht, in denen er die meisten Wunder getan hatte. Er klagte sie an, weil sie nicht zu Gott umgekehrt waren. Weh dir, Chorazin! Weh dir, Bethsaida! Wenn in Tyros und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, die Menschen dort hätten sich längst in Sacktuch gehüllt und Asche auf den Kopf gestreut und wären zu Gott umgekehrt. Ich versichere euch, Tyros und Sidon wird es am Tag des Gerichts noch erträglicher gehen im Vergleich zu euch. Und du, Kapernaum, meinst du etwa, du wirst zum Himmel emporgehoben werden, ins Totenreich musst du hinunter. Wenn in Sodom die Wunder geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würde heute noch stehen. Ich versichere euch, Sodom wird es am Tag des Gerichts noch erträglicher gehen im Vergleich zu dir. Zu der Zeit rief Jesus aus, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt, und dafür preise ich dich. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater kennt ihn. Und auch den Vater kennt niemand, nur der Sohn und die, denen der Sohn es offenbaren will. Kommt her zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von euren Lasten fast erdrückt werdet. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Soweit. Der Text aus Matthäus 11. Ja, gerade diese letzten Verse sind ja sehr bekannt und das nicht von ungefähr, weil sie wirklich so Schlüsselverse sind. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben oder euch erquicken. Das sind ja wirklich sehr bemerkenswerte Verse. Und wer wünscht sich nicht diese Ruhe, diesen Frieden, diese Ruhe des Herzens? Aber diese Verse hier am Ende sind ja nur das Ende eines langen Abschnitts, nämlich des ganzen Kapitels. Und eigentlich dreht sich das ganze Kapitel immer wieder um dieses Thema. Man kann es mal in vier Teile einteilen, dieses Kapitel, Matthäus 11. Im ersten Teil redet der Herr zu Johannes, dem Täufer, der im Gefängnis ist, um ihm diese Ruhe wiederzuschenken. Im zweiten Teil redet der Herr zu den Volksmengen, er redet über Johannes und er macht klar, dass sie sowohl Johannes verworfen haben, als auch ihn selbst verwerfen. Er redet über seine eigene Verwerfung. Und im dritten Teil dann redet der Herr zum Vater, er betet. Und das ist sehr bemerkenswert in dem Zusammenhang damit, dass der Herr selbst diese Ruhe des Herzens bewahrt, auch angesichts seiner eigenen Verwerfung, wie er da zum Vater sich wendet im Gebet. Und im vierten und letzten Teil schließlich wendet sich der Herr nochmal an alle Bereitwilligen, die sich einladen lassen vielleicht. Kommt her zu mir, alle, die ihr beladen seid, und ich will euch Ruhe geben. Das ist das, was der Herr eben allen und auch uns schenken möchte. Seine Ruhe, die er selbst hatte, in allen Umständen des Lebens, die will er uns schenken. Und das ist ganz, ganz was Wunderbares. Aber jetzt der Reihe nach, schauen wir uns das der Reihe nach an. Also der erste Teil, der Herr redet zu Johannes dem Täufer, indirekt über seine Jünger halt. Der Herr geht umher, tut Wunder und predigt die gute Botschaft und auch seine Jünger hat er ausgesendet, die 12, und so wird seine Mission noch mehr verbreitet. Und viele haben davon gehört, haben gesehen, was geschehen ist, haben gehört, was verkündet wurde, diese neue Botschaft, und man hat davon gesprochen. Hoch und runter im Land. Und auch selbst der Johannes im Gefängnis hat davon gehört. Ja, war nicht so ganz isoliert, durch seine Jünger hatte er doch noch Kontakt offensichtlich zur Außenwelt und hatte so ein bisschen davon gehört, was da draußen passiert ist. Und dort draußen, da geschahen diese Wunder. Aber in seiner Zelle geschah nichts. Da draußen wurden Menschen geheilt, befreit, ihnen wurde Hoffnung geschenkt. Und er erlebt nichts dergleichen. Ja, so war es ja erstmal auf den ersten Blick. Und da kann man verstehen, dass sich bei dem Johannes so dann doch leise Fragen oder Zweifel eingestellt haben, die an ihm genagt haben. Ja, was ist jetzt eigentlich? Er glaubte ja schon an den Herrn Jesus natürlich. Er hat ihn ja verkündigt mit Vollmacht und gesagt, das ist der Messias. Er hat ihn ganz klar angekündigt. Und trotzdem hat er jetzt plötzlich so gewisse Zweifel. Bist du der Kommende, der Messias? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Was ist los? Ja, aber das Erste, was hier interessant ist, ist, was Johannes dann mit seinen Fragen macht oder mit seinen leisen Zweifeln vielleicht. Er wendet sich an den Herrn selbst. Er wendet sich damit an die richtige Adresse, würde ich mal sagen. Ja? Und bringt einfach das, was ihn so beschäftigt, zu ihm, jetzt über seine Jünger halt, die er da aussendet. Er kommt mit seinem Problem zu dem Herrn und sagt, schau mal, da hast du Zweifel irgendwie. Das ist die richtige Adresse. Er hätte ja rein theoretisch, hätte sich ja Johannes auch an an Kritiker wenden können, an solche, die schon immer bezweifelt haben, dass jener der Messias ist. Da gab es ja genug. Er hätte ja die fragen können, hätte sagen können, hör, ich habe auch so Zweifel neuerdings. Wie waren nochmal eure Argumente, warum der nicht der Messias sein kann? Das macht er natürlich nicht, ja. Sondern er will ja wieder seine Ruhe finden. Er will ja nicht seine Zweifel nähren, er will wieder seine Ruhe finden. Und darauf kommt es letztlich immer an, was will ich? Weil er das will, wendet er sich an den Herrn, um seine Ruhe wieder zu finden. Seine Gewissheit, seinen Frieden. Das Zweite, was interessant ist, ist eben die Antwort des Herrn. Was antwortet denn der Herr? Er antwortet sofort. Und er sagt zu den Jüngern des Johannes, es geht mal hin zu ihm und berichtet ihm, was ihr seht und hört. Das sind im Wesentlichen drei Dinge, die sie mitbekommen haben. Erstens, Kranke werden geheilt, Blinde, Lahme, Aussätzige, Taube, alle werden geheilt. Großes Wunder. Zweitens, es werden Tote auferweckt, das ist ja noch mehr. Es werden Tote auferweckt. Und drittens, Armen wird gute Botschaft verkündigt. Das ist noch mehr, würde ich sagen. Ja, weil bei diesen Kranken und bei diesen Toten, die wurden ja nur irdisch gerettet sozusagen. Die sind halt für dieses Leben wiederhergestellt worden, für dieses Leben. Aber bei der guten Botschaft geht es um die Ewigkeit. Da geht es um viel mehr eigentlich. Und das ist auch das, worum es überhaupt eigentlich ging. Ja? Die Zeichen da, die Wunder, die waren ja nur zur Beglaubigung der neuen guten Botschaft. Das war nicht das Eigentliche, die eigentliche Mission, sondern die eigentliche Botschaft war, er möchte Frieden für die Seele geben und Heil für die Seele und Rettung für die Ewigkeit. Ja? Und das war ja die gute Botschaft. Und sagt der Herr, und glücklich sind alle die geworden, die das angenommen haben, die nicht Anstoß genommen haben, die sich nicht gestört haben an dem Verkündiger oder an der Botschaft irgendwie. Es gab genug, die fanden es doof. Die haben sich gestört irgendwie. Was will denn dieser Arme, der anderen Armen eine gute Botschaft bringt? Was soll das alles? Die haben sich daran gestört irgendwie. Und die haben sie nicht angenommen, die gute Botschaft. Und die haben nie Ruhe gefunden, würde ich mal behaupten. Die haben diese Ruhe nie gefunden. Die haben immer gezweifelt und waren immer in Unruhe. Aber glücklich zu nennen sind die, die eben nicht Anstoß genommen haben, sondern geglaubt haben. Da hat die gute Botschaft dann sozusagen sich selbst als wirkmächtig bewiesen. Ja, also das sagt der Herr jetzt dem Johannes, lässt ihm ausrichten. Und man kann ja fragen, Was war jetzt eigentlich neu an dieser Nachricht? Also das ist ja das, was Johannes sowieso schon gehört hatte, was da draußen passiert. Dass da Menschen geheilt werden, Tote auferweckt werden, dass diese Botschaft verkündigt wird, der Gnade. Was war jetzt so neu? Ja, ich würde sagen, nichts war neu. Es war tatsächlich nichts Neues in dem Sinn für Johannes. Aber was neu war, war eben, dass er es jetzt noch einmal direkt vom Herrn hört. Vorher war das immer so eine Botschaft geworden für ihn, das war irgendwie da draußen, irgendwie weit weg. Man hat so davon gehört, aber es war irgendwie weit weg. Aber jetzt wird er nochmal so ganz in die Gegenwart des Herrn gestellt, sozusagen. Der Herr spricht ihn nochmal direkt an, du Johannes, sozusagen. Ja. Und da bekommt es eine ganz neue Lebendigkeit, dieses Wort für ihn, diese Botschaft. Und hat dadurch auch die Macht, ihm wieder diese Gewissheit und Ruhe zu geben. Und das ist natürlich ein ganz praktischer Gedanke auch für uns, liegt ja auf der Hand, dass wir so das Wort aufnehmen, die Bibel lesen oder das Wort Gottes hören oder wie auch immer, so als direkt vom Herrn kommend. Und das ist ja das, was du auch vorhin gesagt hast. Man kann die Bibel auch so lesen als ein uraltes Buch aus einer Zeit, und da sind Dinge geschehen, wunderbare Dinge natürlich, aber in einer Zeit, die längst nicht mehr unsere Zeit ist. Wenn man das so liest, dann kommen die Zweifel. Das gibt dann keine Gewissheit, da ist dann keine Kraft darin. Ja. Aber wenn wir es nehmen als Wort direkt an uns gerichtet, ein Wort Gottes direkt an uns, dann hat das eine ganz andere Wirkung. Und das ist genau der Punkt, der mit zweifellos auch dem Johannes geholfen hat. Das wird ja gar nicht mehr berichtet, aber das ist, glaube ich, anzunehmen, dass das so war. So, das war der erste Teil. Dann kommen wir zum zweiten Teil. Der Herr spricht zu den Volksmengen. Und er spricht erstmal über Johannes. Man könnte ja schon auch sagen, dass der letzte Vers vorher einen gewissen Tadel für Johannes enthält. Also wenn der Herr da gesagt hat, glückselig sind alle, die nicht an mir sich stören, die nicht an mir Einfluss nehmen, da ist so ein leiser, vielleicht auch so ein leiser Tadel drin. Johannes, so ein bisschen trifft das auch auf dich zu, so ein bisschen, ein ganz klein bisschen natürlich nur. Könnte man so verstehen, ja. Aber wenn jetzt der Herr über Johannes spricht, zu den anderen, da ist gar kein Tadel. Da spricht er nur gut über Johannes. So ein kleiner praktischer Nebengedanke, aber finde ich hochinteressant. Wie der Herr jetzt über ihn nur Gutes zu sagen hat. Er nennt ihn den größten aller Propheten. Der größte, der je geboren worden ist und spricht in den höchsten Tönen über diesen Johannes. Die Volksmengen sollten da gar nichts Falsches denken irgendwie. Und das ist sehr interessant. Man macht ja schnell den Fehler, dass man das gerade andersrum macht. Ja, dass man statt mit jemand selbst direkt zu sprechen, wenn einen irgendwas irgendwie stört oder so, dann lieber über ihn redet, zu anderen schlecht über ihn redet, das ist natürlich gar nicht gut. Ja, das ist ja gar nicht gut. Sollten wir nicht tun. Besser mal rede mit dem anderen, mit der betreffenden Person direkt. Von Angesicht zu Angesicht. Das ist auch kein Problem, wenn da eine gute Beziehung vorhanden ist, dann kann man da über alles sprechen. Aber da hakt es halt meistens. Ne? Ob da die gute Beziehung vorhanden ist oder nicht. Wenn die nicht vorhanden ist, dann kann ich die auch nicht mal so eben schön aufbauen. Dann muss ich halt lieber meinen Mund halten. Aber über andere dann schlecht über ihn zu reden, ist auf jeden Fall keine Alternative. Das ist schon mal sicher. Ja. Ja, aber jetzt zurück zum Text. Wie er also über Johannes spricht, ist sehr interessant. Er sagt also, er ist der Größte der Propheten. In gewisser Weise sogar mehr als ein Prophet. dass er ein Prophet war, das haben die Leute ja schon irgendwie erkannt und sie sind ja auch hinausgegangen in die Wüste, haben einen Ausflug gemacht und sich diesen Propheten mal so angeguckt und fanden das hochinteressant. Das war so ein waschechter Prophet. Standfest, klare Botschaft, hundertprozentiger Einsatz, der stand voll hinter seiner Botschaft, mit allem, mit jeder Faser seines Seins. Das war wirklich auch eine beeindruckende Erscheinung, dieser Johannes. Und das fanden sie interessant irgendwie. Aber mehr auch nicht. Also in der Masse jedenfalls. Johannes war ein Prophet, ja. Er war sogar mehr als ein Prophet. Warum war er mehr als ein Prophet? Nun, der Herr sagt, er ist selbst einer, über den andere Propheten geredet haben. Also er ist selbst in den Propheten angekündigt worden. Das ist was Besonderes. Ja. Der Maleachi zum Beispiel hat sehr deutlich von Johannes dem Täufer prophezeit. Ja. Von einem Boden, von einem Wegbereiter, der unmittelbar vor dem Herrn hergeht. Von einem Elia, der wiederkommen würde vor dem Kommen des Herrn. Und in gewisser Weise war das Johannes der Täufer schon. War schon eine Erfüllung davon. Das erklärt der Herr ja alles hier. Also es wurde über ihn prophezeit. Und außerdem war er dadurch eben einer, der ganz eng verbunden war mit dem Herrn selbst. Er war sein direkter Vorläufer, sein direkter Wegbereiter. Also er war ganz eng verbunden mit dem Herrn selbst. Und ich glaube, das ist im tiefsten Grund der Grund, warum er eben der Größte zu nennen ist. Das ist nämlich so ein bisschen der Schlüssel zu wahrer Größe. Eine enge Verbindung mit dem Herrn. Das ist wahre Größe. Er hat nicht die längsten Bücher geschrieben wie Jesaja. Er hat nicht die größten Wunder getan wie Elia oder sowas. Aber er ist so eng, er ist so eng verbunden mit dem Herrn selbst. Ja? Und deshalb kann der Herr auch sagen, dass der Kleinste im Reich der Himmel in gewisser Weise größer ist als Johannes der Täufer. Johannes der Täufer gehörte ja zum Alten Testament, zu dieser alten Zeitrechnung. Und wir, die wir jetzt zur neutestamentlichen Zeit gehören, zur Gemeinde, zur Zeit der Gnade, wir sind ja noch enger mit dem Herrn verbunden, durch den Heiligen Geist und so weiter. Das wäre jetzt ein Thema für sich, aber wir sind ja noch enger mit dem Herrn verbunden. Und insofern ist auch der Kleinste im Himmelreich heute größer als Johannes der Täufer. Eben durch diese noch engere Verbindung. Man kann das aber auch ganz praktisch mal so anwenden und sagen, ganz praktisch ist es doch auch so, dass wahre Größe, geistliche Größe, eben in einer Nähe zum Herrn besteht. Ja, so spricht also der Herr über Johannes den Täufer. Und dann muss er aber klar machen den Leuten, dass sie ihn zwar interessant fanden, den Johannes, aber irgendwie dann doch wieder doof. Weil wenn es um die Botschaft ging, hat es ihnen nicht gepasst. Er hat ja zur Buße aufgerufen, zur Umkehr, und das hat den meisten dann nicht so geschmeckt. Und sie waren eigentlich, sagt der Herr, wie Kinder. Wie launische Kinder, die da auf dem Marktplatz herumlungern und nicht wissen, was sie tun sollen den ganzen lieben langen Tag und irgendwie alles doof finden. Ja? Da kommt einer vorbei mit ernstem Gesicht. Da finden sie das doof, weil wir haben doch jetzt gerade lustige Lieder gespielt. Warum tanzt er nicht? Wir wollen das alle jetzt tanzen. Da kommt einer vorbei, frohen Mutes, mit fröhlichem Gesicht. Finden sie es auch wieder doof. Wir haben doch jetzt gerade Klagelieder gespielt. Warum weint der nicht? Man konnte es ihnen nie recht machen. Und so war es ja auch. Johannes der Täufer kam zu dem Volk ernst. Mit vollem Ernst. Und asketisch könnte man sagen. Und sie fanden, dann haben sie sich dran gestört. Nö, wollten sie jetzt nicht. Dann kam der Herr selbst, brachte die Botschaft der Gnade, hat sich den Sündern gnädig zugewandt. Und da fanden sie das auch wieder blöd. Sie haben sich dran gestoßen. Freunde der Zöllner und Sünder. fanden sie dann auch wieder nicht gut. Und so konnte man ihnen also nie recht machen. Sie haben sowohl Johannes verworfen als auch den Herrn. Ja. Und da spricht der Herr auch jetzt in diesem letzten Teil, dieser zweiten Hälfte von diesem zweiten Teil, über seine eigene Verwerfung. Er spricht gerade über diese Städte besonders, in denen die meisten Wunder geschehen waren. Chorazin, Bethsaida, Kapernaum und so weiter. Städte da oben, Galiläa, wo die meisten Wunderwerke geschehen waren. Und sie haben trotzdem nicht geglaubt. Sie fanden das auch bestimmt interessant, aber wirklich der Botschaft glauben, nee. Ja. Und sie hatten eine große Verantwortung, natürlich. Weil sie so bevorrechtigt waren. Sie haben so viel erlebt, so viel gesehen, so Wunderbares gehört. Und sie wurden sozusagen erhöht zum Himmel und sie haben trotzdem nicht geglaubt. Und das erhöht ihre Verantwortung relativ natürlich sehr. Also insofern sind sie schuldiger als selbst die Leute in Sodom. Äußerlich haben sie sicher nicht so wild getrieben wie die in Sodom damals, aber ihre Verantwortung war halt auch viel größer. Ja, und wie der Herr so über seine Verwerfung spricht, da kommen wir gleich schon zum dritten Teil. Es ist doch zweifellos so, dass er seine eigene Verwerfung auch zutiefst empfunden hat. Egal, wo er hinkam und egal, was er alles Gutes getan hat, unermüdlich, immer wieder weggestoßen. Immer wieder sich an ihm gestört, den wollen wir so nicht. Das hat er doch empfunden. Und zwar zutiefst, er war nicht so abgestumpft wie wir manchmal. Ja. Und er hat natürlich auch gewusst, das sieht man ja aus den Worten hier, dass es ihre Verantwortung ist, was sie machen. Das hat er schon gewusst. Es ist ihre Verantwortung. Ja, seine Verantwortung war, die Botschaft auszustreuen, so wie Gott sie ihm gab. Und trotzdem hat er natürlich diese Verwerfung gespürt und diesen Schmerz. Und dann ist es eben interessant, in diesem Zusammenhang zu sehen, wie der Herr sich jetzt hier in diesem dritten Teil an seinen Vater wendet im Gebet. Genau in der Situation. Um diese Ruhe, könnte man sagen, so als Mensch, auch diese Ruhe zu bewahren. Und es sind vielleicht drei Dinge, die man hier so herausnehmen kann. Also er wendet sich an den Vater und als an den, der über allem steht. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, also der über allem steht. Und der deshalb auch alles unter Kontrolle hat. Und der alles gut macht. Der gar keinen Fehler machen kann. Ja? Und so kann der Herr dann auch sagen, ja, so war es alles gut. So hat es dir gefallen. Ist alles gut, so wie es ist. Ja? Und das ist ja dann das Zweite, dass der Herr Ja sagt zu den Wegen Gottes, sozusagen, zu den Wegen des Vaters. Ja, Vater, so war es wohlgefällig bei dir. Sehr bemerkenswerte Worte, ja, Vater. Er hat dieses Ja zu den Dingen, wie sie eben waren. Und es war ja übrigens auch wirklich weise von Gott, wie er das alles gemacht hat, das ist ja gar keine Frage, dass er die Botschaft so einfach gemacht hat, dass selbst die Geringsten, die Armen, das ohne Probleme erfassen konnten, dass dann diese Leute, die sich für klug gehalten haben, sich daran gestoßen haben, weil sie zu stolz waren, das ist ja ihre Verantwortung, wie gesagt. Ja, das ist eine andere Sache. Aber es war ja alles sehr weise von Gott gemacht. Und war ja wirklich gut. Das bedeutete aber auch eben Verwerfung. Von vielen für den Herrn. Aber er sagt, ja, Vater, so war es gut. Und drittens sagt er dann noch, ist ihm nochmal so bewusst, das sieht man an diesen Worten, was ihm alles gegeben ist. Der Herr sagt, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Also als Mensch ist ihm alles gegeben, der Erbe aller Dinge. Und er kennt den Vater und der Vater kennt ihn. Und er offenbart den Vater. Das sind ganz wunderbare Dinge, die ihm gegeben worden sind. Ja? Wenn wir das jetzt mal ganz praktisch auf uns übertragen noch. Mal so ein bisschen anwenden auch und das auf uns übertragen. Dann ist das auch ein weiterer Schlüssel zu dieser Ruhe. Ja? Wir dürfen im Gebet zu unserem Vater kommen. Bei Johannes dem Täufer haben wir ja gesehen, wie wichtig es ist, das Wort Gottes so lebendig zu einem reden zu lassen. Aber hier jetzt der andere Aspekt, wie wichtig es ist, auch im Gebet zum Vater zu kommen. Und da haben wir auch diese drei Punkte, die wir gerade gesehen haben. Da machen wir uns ja klar im Gebet, wenn wir ganz bewusst vor Gott hintreten, dass wir vor dem stehen, der über allem steht. Der eigentlich gar keinen Fehler machen kann. Sich das nochmal so neu bewusst zu machen, ins Herz zu fassen, das gibt doch schon Ruhe. Irgendwie. Und dann ist der zweite Punkt eben, dass wir dann auch im Gebet vielleicht versuchen, wieder, vielleicht nicht anders als beim Herrn, aber dass wir vielleicht, weil wir es auch wieder zwischendurch verloren haben, wieder ein Ja finden zu den Wegen Gottes. Die wir nicht immer so gut verstehen können, zugegeben. Und manchmal verstehen wir sie gar nicht. Wir verstehen nicht, warum ist das jetzt so und so. Und es ist manchmal echt schwierig, ein Ja zu finden zu den Dingen, wie sie sind. Müssen wir ganz ehrlich festhalten. Aber wir dürfen doch versuchen, in dem Bewusstsein, dass Gott keine Fehler macht, eben doch ein gewisses Ja zu finden. Und wenn das noch nicht so richtig gut, vielleicht nicht so einfach ist, wenn wir ehrlich sind, dann kommt der dritte Punkt noch hinzu, dass wir uns auch drittens klar machen dürfen, was uns sonst noch alles geschenkt ist. Ja, manchmal sieht man dann nur noch irgendwie ein Problem, nur noch diesen einen Schmerz, aber uns ist ja noch so viel mehr geschenkt, so viel Gutes, was wir erleben dürfen, schon hier auf der Erde. Und was ist uns nicht alles geschenkt an geistlichen Segnungen und an himmlischen Segnungen. Wenn wir das auch versuchen irgendwie zu erfassen, das ist doch auch etwas, was Ruhe gibt. So wie Paulus sagt, es ist ein übermäßiges Gewicht an Herrlichkeit. Wenn wir das mit in die Waagschale legen, sehen doch viele Dinge ganz anders aus. Ja. Na, das sind diese drei Punkte. So, Gott macht keine Fehler, wir finden ein Ja zu seinen Wegen und was ist uns nicht sonst alles noch geschenkt? Dann kommen wir eigentlich zum vierten und letzten Teil jetzt, zu diesen bekannten Versen. Ich gehe noch mal ganz kurz zu den letzten Worten zurück. Das sind ein bisschen auch interessante Feinheiten, weil der Herr sagt ja, niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Das ist hochinteressant. Also letztlich wirklich erkennen können wir den Herrn Jesus nicht. Er ist Gott und Mensch in einer Person. Wer versucht das zu ergründen, der kann durch Schiffbruch erleiden. Das kann wirklich in der Tiefe nur Gott verstehen. Der Vater, der erkennt natürlich den Sohn. Umgekehrt sagt er auch, niemand erkennt den Vater, niemand kann Gott wirklich so verstehen, den Vater, als nur der Sohn. Aber da fügt er dann noch hinzu, und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Und er hat uns Gott offenbart. Und das heißt eben auch, dass wir in diese Beziehung hineingenommen worden sind. Ja, dass auch wir jetzt Söhne, Kinder Gottes sind. Söhne des Vaters in gewisser Weise. Also auch in eine Beziehung gebracht worden sind zu Gott. Und in dieser Beziehung finden wir dann auch diese Ruhe. Und insofern, jetzt kommen wir jetzt zum letzten Teil eben, dass der Herr genau darauf abzielend einlädt. Kommt her zu mir, alle. Alle, die ihr möchtet. Alle, die ihr merkt und spürt, dass ihr beladen seid. Dass ihr Lasten mit euch umschleppt, die ihr selber nicht bewältigen könnt am Ende des Tages. Und die ihr nicht zu stolz seid, das zu leugnen, wie wir vorher gesehen haben. Ja. In gewisser Weise geht es ja allen Menschen so. Spätestens, wenn es um Schuld und Sünde geht, also mit dieser Last wird keiner fertig. Die kann keiner abschütteln, abtragen irgendwie. geht ja nicht. Damit wird keiner fertig. Wenn er nicht zu stolz ist, das zu leugnen, sondern wenn er es zugeben kann, dann darf er damit eben zum Herrn kommen. Kommt her zu mir, alle, die ihr diese Last spürt. Und ich werde euch Ruhe geben. Und ich werde euch Vergebung schenken, Frieden schenken und euch diese Last abnehmen. Das ist das Erste. Und wenn wir dann so zum Herrn gekommen sind, dann möchten wir natürlich auch weiter von ihm lernen und weiter mit ihm durchs Leben gehen. So wie mit einem, wie das hier in diesem Bild gesagt wird, in einem Joch. Wenn da zwei Lasttiere so zusammen gejocht sind und zusammen den Wagen ziehen, so möchten auch wir zusammen mit dem Herrn ganz eng, Seite an Seite sozusagen, mit ihm durchs Leben gehen, um auch von ihm zu lernen. Und dann wird vieles leicht. Und ja, dann finden wir auch diese Ruhe des Herzens, also nicht nur diese Ruhe des Gewissens, dass wir da keine Angst mehr haben, verloren zu gehen, sondern dass einfach in den täglichen Umständen des Lebens wir im Herzen diesen Frieden haben können. Und wir möchten gern dem Herrn nachfolgen und gern von ihm lernen. Und da gibt es natürlich viel zu lernen. Von seiner Sanftmut, von seiner Gütigkeit oder wie man es übersetzen mag. Von seiner Milde, von seiner Gnade, aber auch von seiner Demut. Er ist von Herzen demütig, so richtig von innen heraus demütig. Wir sind ja von Natur aus eher stolz, wie wir gerade gesehen haben. Aber da kann man viel lernen vom Herrn. Und wir möchten das auch lernen.